You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 15. Dezember 2022. Heute blicken wir auf die Hausdurchsuchungen vom vergangenen Dienstag, bei dem die Privatwohnungen von Aktivisten der letzten Generation durchsucht wurden. Außerdem wurde vergangene Woche ein AfD-Politiker aus Halle, Sven Ebert, vom Amtsgericht Halle wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Nach Verlust seines Bundestagsmandats versuchte der Richter und ehemalige AfD-Abgeordnete Jens Meyer eine Rückkehr in den Justizdienst. Das sächsische Justizministerium beantragte jedoch eine Versetzung des Rechtsextremen in den Ruhestand. Diesen Antrag erklärte das sächsische Dienstgericht für Jens Meyer am 1. Dezember 2022 für zulässig. Damit bestätigte das Gericht die Auffassung des sächsischen Justizministeriums, nach welcher die Versetzung in den Ruhestand zur Abwehr einer schweren Beeinträchtigung zur Rechtspflege zwingend geboten sei. Ferner gelangte das Gericht zur Überzeugung, Zitat, dass das Vertrauen in die Öffentlichkeit in die Position des Richters in diesem Falle in so hohem Maße Schaden genommen habe, dass eine Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheint. Würde Jens Meyer in seinem Amt als Richter verbleiben, wäre, Zitat, das Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt oder gemindert, Zitat Ende. Christian Hehl ist am 16. Oktober in Mannheim gestorben. Er war langjähriger Neonazi und in verschiedenen neonazistischen Strukturen aktiv. 2014 wurde er für die NPD in den Gemeinderat von Mannheim gewählt. Außerdem galt er als Bindeglied zwischen Hooligans, Rocker und der Neonazi-Szene. Seine Aktivitäten in diesem Milieu begann Hehl in einer von ihm mitbegründeten Hooligan-Gruppe The Firm des Fußballvereins Waldhof Mannheim. Durch seine Versetzung galt er als Integrationsfigur für junge Neonazis, die den Einstieg in die Szene suchten. Vergangenen Sonntag wurde Hehl beigesetzt und es waren ungefähr 250 Personen aus dem Hooligan- und Neonazi-Milieu vor Ort. Der Großteil der Teilnehmenden des Trauermarsches war der Hooligan-Szene zuzurechnen, allerdings waren auch Neonazi-Größen anwesend, wie beispielsweise der mutmaßliche Europachef der Hammerskins Malte Redeker. Die sogenannten Hammerskins sind eine weltweit agierende neonazistische Bruderschaft und vorwiegend im Rechtsrock-Business tätig. Hehl und Redeker waren 2003 führend in der neonazistischen Vernetzungsstruktur Aktionsbüro Rhein-Neckar aktiv. Redeker nutzte die Beisetzung, um verschiedene Gespräche zu führen. Die Brandenburger Landesregierung wird diese Woche den Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 unterzeichnen. Mit diesem Beschluss wird auch das umstrittene Finanzierungsmodell für das geplante Abschiebezentrum am BER verabschiedet. Auf einer Fläche von gut 4 Hektar sollen 7 Gebäude entstehen. Bauen soll diese der vorbestrafte Investor Jürgen B. Harder für 155 Millionen Euro. Ab 2026 soll das Abschiebezentrum dann für 315 Millionen Euro an das Land Brandenburg vermietet werden, mit einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren. Bis zu 118 Menschen sollen darin untergebracht werden können, was einer Vervierfachung der Kapazitäten entspricht. Die Kritik an dem Bauvorhaben der rot-schwarz-grünen Landesregierung ist groß. Die linken Abgeordnete Andrea Jolingen nennt das Bauvorhaben, Zitat, einen Finanzskandal mit Ansage, Zitat Ende. Denn bereits jetzt sind vergaberechtliche Verstöße bekannt. Das Bauvorhaben hätte im Vorfeld europaweit ausgeschrieben werden müssen. Stattdessen setzte das Land von Anfang an auf den Investor Jürgen B. Harder, der im Zusammenhang mit einem Schmiergeldskandal vorbestraft ist. Für Harder ist der Bau ein Millionengeschäft. Laut Schätzungen der Linken soll sich der Gewinn auf rund 250 Millionen Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation nach § 129 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Am Dienstagmorgen wurden gegen 11 Personen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei wurden elektronische Geräte wie Laptops, Handys sowie Plakate konfisziert. Nach Angabe der Letzten Generation richteten sich die Durchsuchungen gegen 11 Personen in Leipzig, München sowie weitere bayerische Städte. 4 der Betroffenen sitzen derzeit im bayerischen Präventivgewahrsam. Auch sollen Razzien in Elternhäusern von Aktivistinnen stattgefunden haben. Zitat, wir gehen ganz klar davon aus, dass wir eingeschüchtert werden sollten, Zitat Ende, so Lilly Schubert, Sprecherin der Letzten Generation gegenüber der Taz. Nach der Razzia bei Klimademonstranten haben sich in Berlin Dutzende Menschen mit den Mitgliedern der Protestgruppe Letzte Generation solidarisiert. Am Cottbusser Tor wurde dafür kurzerhand am Abend eine angemeldete Demonstration gegen Polizeigewalt genutzt. Nach Beobachtung eines dpa-Reporters beteiligten sich rund 100 schwarz gekleidete und teils vermummte Demonstranten aus der linksautonomen Szene. Sie trugen ein großformatiges Banner mit der Aufschrift »Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit«. Laut Polizei bezog sich die angemeldete Demonstration auf den 13. Dezember, an dem linke Gruppen unter dem Code 1312, also All Cops Are Bastards, auf Polizeigewalt aufmerksam machen. Aus dem Lager der Klimademonstranten beteiligten sich laut dpa-Reporter etwa 50 Menschen, viele trugen orangene Westen. Ein Sprecher der Klimademonstranten bedankte sich für die Organisation der Demonstration. Letzte Woche wurde ein AfD-Politiker aus Halle, Sven Ebert, vom Amtsgericht Halle wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Sven Ebert war vorgeworfen worden, im April 2019 zwei Studenten mit Pfefferspray attackiert zu haben. Am 7. Dezember 2022 ist er vom Amtsgericht Halle zu 6 Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe ist für 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Trotz Verurteilung erkannte das Gericht beim Angeklagten keine politischen Motivationen für die Tat und zweifelte stattdessen an den Beweggründen der Betroffenen. Wer Sven Ebert ist und wie der Prozess gelaufen ist, das erfahrt ihr in folgendem Beitrag.
Unicampus, Innenstadt, Mensa, das waren Orte, an denen ich wirklich gerne war, da habe ich mich gerne aufgehalten und da habe ich mich wohlgefühlt.
Das ist die Stimme von Steffen. Steffen spricht hier über das Gefühl, das er hatte, wenn er in der Innenstadt von Halle unterwegs war.
Das hat sich dann geändert.
Geändert hat sich Steffens Gefühl im Frühjahr 2019. Es ist ein Tag im April, die Sonne scheint. Steffen ist zu dieser Zeit Student. Mit einem Freund, der ebenfalls studiert, holt er sich was zu essen in der Harzmensa. Mit Essen zum Mitnehmen in der Hand kommen die beiden aus der Mensa und laufen Richtung Uniring. Sie unterhalten sich. Auf einmal bleibt Steffens Begleiter stehen und macht ihn auf ein Auto aufmerksam, das auf der falschen Straßenseite parkt. Es ist nicht irgendein Auto, es ist das Auto von Sven Ebert. Die beiden kennen Sven Ebert schon, deswegen werden sie auch auf das Auto aufmerksam. Wer Sven Ebert ist, das kann zum Beispiel Valentin Hacken erklären. Der war lange Teil des SprecherInnenkreises von Halle gegen Rechts und kennt sich aus in der lokalen rechten Szene.
Sven Ebert ist Unternehmer, hat ein größeres Umzugsunternehmen und ist inzwischen Kommunalpolitiker für die AfD.
Für die sitzt er im Saalekreis im Kreistag. Mittlerweile ist Sven Ebert 53 Jahre alt, doch zu seiner Person später mehr. Zurück zur Situation im April 2019. Einige Wochen bevor Steffen und sein Freund Sven Eberts Auto erkennen, haben sie ihn in der Mensa getroffen. Ebert trug dabei ein T-Shirt mit dem Logo der Identitären Bewegung drauf. 2019 hat die IB noch ihr selbsternanntes Leuchtturmprojekt in Halle betrieben, nicht weit weg von der Harzmensa, nämlich in der Adam-Kuckhoff-Straße 16. Sven Ebert geht also mit IB-Shirt in die Mensa. Steffen und sein Freund haben Ebert auf sein T-Shirt angesprochen, woraufhin er die beiden beleidigte. Sven Ebert hat die beiden außerdem nach dem Vorfall angezeigt, und zwar wegen Beleidigung. Man kennt sich also. Und die Situation, um die es hier geht, hat eine Vorgeschichte. Einige Wochen nach der Begegnung in der Mensa steht Sven Eberts Auto in der Straße Harz entgegen der Fahrtrichtung und er sitzt drinnen. Steffen geht also zu Eberts Auto und klopft an die Scheibe, um dem AfD-Politiker zu sagen, dass er falsch parkt. Ebert reagiert erstmal gar nicht. Die beiden Studenten wollen weitergehen. Dann steigt Sven Ebert aus und beleidigt die beiden. Ziemlich wirr. Unter anderem als Stalinisten und als Nazis. Steffens Begleitung kommt in dem Moment die Idee, Sven Eberts Beschimpfung mit dem Handy aufzunehmen. Später erklärt er vor Gericht, dass er die Situation aufnehmen wollte, um zu zeigen, dass Sven Ebert derjenige ist, der beleidigt, nicht umgekehrt. Die beiden Studenten gehen also über die Straße, um zu filmen, wie Ebert sie beleidigt. Auf einmal öffnet der die Tür seines Autos, holt was heraus und sprüht einem der beiden Männer direkt ins Gesicht. Es ist Pfefferspray. Der Getroffene kann nichts mehr sehen und nur noch schwer atmen. Seine Augen tränen. Er will an Sven Ebert vorbei in einen Laden, um sich die Augen auszuspülen. So erzählt er es später vor Gericht. So ist es auf einem Video zu sehen und das sieht auch der Richter als gegeben an. Genau in dem Moment legt Sven Ebert aber nochmal nach. Mit den Worten, hast du immer noch nicht genug, sprüht er ein zweites Mal, trifft wieder direkt ins Gesicht. Steffen steht ein bisschen weiter hinten und dieses Mal bekommt auch er was vom Pfeffernebel ab. Er hat Schmerzen und gereizte Augen. Nach ein paar Minuten kommt die Polizei, die Situation ist beendet. Der Hauptbetroffene des Angriffs spült eine halbe Stunde lang seine Augen aus. Das reicht aber immer noch nicht, er muss ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Vor Gericht erzählt er später eindrücklich davon, wie er sich erschrocken hat und was er für Schmerzen hatte in der ganzen Situation. Auch Steffen erzählt nach dem Gerichtsprozess, was der Angriff mit ihm gemacht hat.
Nach dem Angriff hatte ich Angst. Auf der Straße habe ich mich unwohl gefühlt. Auch tagsüber habe ich immer geschaut, wer läuft da hinter mir? Lauert da vielleicht Gefahr? Ich war in ständiger Alarmbereitschaft. Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass der Täter mir das Gefühl von Sicherheit genommen hat.
Nicht lange nach dem Angriff verlässt Steffen Halle, um im Ausland zu studieren. Der Angriff sei mit dafür verantwortlich gewesen, dass er nach diesem Auslandsaufenthalt nicht nach Halle zurückkehrt, erklärt seine Anwältin später vor Gericht. 3,5 Jahre später, um genau zu sein. So lange dauert es nämlich, bis der Angriff aus dem Frühjahr 2019 vor dem Amtsgericht Halle verhandelt wird. Am 7. Dezember 2022 wird verhandelt und auch schon gleich ein Urteil gesprochen. Sven Ebert wird der gefährlichen Körperverletzung für schuldig befunden und zu 6 Monaten Haft verurteilt, für 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig. Die beiden Betroffenen des Angriffs treten im Prozess als Nebenkläger auf. Vertreten werden sie von Rechtsanwältin Ili Friedmann aus Berlin und von Rechtsanwalt Philipp Köster aus Halle. Philipp Köster hält die Verurteilung von Sven Ebert nach dem Prozesstag für eine logische Konsequenz. Die Strafe findet er aber zu niedrig.
Negativ anzumerken ist, dass es die absolute Mindeststrafe hier geworden ist und das Ganze eben auch damit begründet wurde, dass die Tat mittlerweile so lange her ist, wobei man sagen muss, dass die Verzögerung nur durch die Justiz kommt. Also diese Tat hätte natürlich auch schon viel früher abgeurteilt werden können und auch sollen.
Philipp Köster sieht als Grund für die vergleichsweise geringe Strafe unter anderem auch, dass es so lange gedauert hat, bis der Angriff vor Gericht kam. Nebenklagevertreterin Ili Friedmann stimmt ihrem Kollegen zu und ergänzt, wen sie für die Verzögerung in diesem Fall in der Verantwortung sieht.
Also überraschenderweise war die Anklage ziemlich schnell da und lag das eigentlich sehr lange beim Gericht. Aus den Akten geht jetzt keinen irgendwie sachlichen Grund. Also es waren die Corona-Jahre, das werden sie sicherlich auch mit begründen, aber ich glaube, das erklärt trotzdem nicht diese lange Dauer.
Für die Verzögerung macht die Nebenklage also das Amtsgericht verantwortlich. Dass die Anklage schnell da war, bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft Halle in diesem Fall schnell gearbeitet hat. Ein Umstand, der für die Verfolgung politisch rechts motivierter Straftaten in Halle eher ungewöhnlich ist. Es gibt viele Beispiele von Anzeigen rechter Angriffe, die die Staatsanwaltschaft Halle lange liegen gelassen oder gleich eingestellt hat. Wie zum Beispiel hunderte von Anzeigen gegen den Neonazi Sven Liebig. Den Angriff von Sven Ebert scheint die Staatsanwaltschaft dagegen ernst zu nehmen. Diesen Eindruck sieht Rechtsanwältin Friedmann zumindest vor Gericht bestätigt.
Also da muss ich auch sagen, auch jetzt was die Prozessbeobachterinnen aus Halle so mitgeteilt haben, war die Staatsanwaltschaft heute ja überraschend auf unserer Seite und hat sich schon auch Mühe gegeben, den Sachverhalt irgendwie aufzuklären, hatte ich den Eindruck.
Am Ende fordert die Staatsanwältin sogar ein höheres Strafmaß, als es der vorsitzende Richter verhängt. Sie möchte die 6 Monate Freiheitsstrafe für 3 Jahre zur Bewährung aussetzen. Das Gericht bleibt bei 2 Jahren Bewährung. Als Betroffener des Angriffs und Nebenkläger im Prozess erzählt Steffen, was er von der Strafe hält.
Ich hätte mir mehr gewünscht. Es war schließlich eine politisch motivierte Tat des Rechtsextremen Sven Ebert.
Steffen spricht damit etwas an, das vor Gericht tatsächlich untergeht. Nämlich die Antwort auf die Frage, was Sven Ebert dazu motiviert hat, die beiden Studenten zu beleidigen und mit Pfefferspray anzugreifen. Okay, Sven Ebert ist bei der AfD. Reicht eigentlich schon aus, um ihn als extrem rechts einzuordnen. Was er aber genau für eine Ideologie vertritt, wird noch deutlicher, wenn man sich mal anschaut, mit wem er so rumhängt und wo er schon alles aufgetreten ist. Dazu nochmal Valentin Hacken von Halle gegen Rechts.
Sven Ebert ist bei einer ganzen Reihe extrem rechter Veranstaltungen und Zusammenhänge zu sehen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, Sven Ebert war zu sehen bei Veranstaltungen des extrem rechten Instituts für Staatspolitik um Götz Kubitschek in Schnellroda. Er hat eine Rede gehalten bei einer Demonstration der Identitären Bewegung in Halle. Er hat dem Neonazi Sven Liebig vor Jahren einen Preis verliehen für dessen, in Anführungszeichen, Engagement. Hat in der Vergangenheit auch an Demonstrationen von Sven Liebig teilgenommen und ist eben inzwischen AfD-Mitglied und auch kommunal für die AfD-Mandatsträger.
Bevor Sven Ebert AfD-Mitglied wurde, war er bei Bündnis 90 Die Grünen. 2017 wurde er aus der Partei ausgeschlossen, aufgrund seiner extrem rechten Äußerungen und weil er dazu aufgerufen hatte, eine andere Partei zu wählen. Welche wohl? Die AfD. Der Ausschluss von den Grünen hindert Ebert jedoch nicht daran, sich bis heute als Urgrün zu bezeichnen. Auch als wenn Ebert vor Gericht aussagt, betont er wiederholt, selbst kein Nazi, sondern im Gegenteil Antifaschist zu sein. Eberts ausufernde Tiraden und politische Verwirrspiele erinnern dabei an seinen Namensvettern, den Neonazis, Sven Liebig, der sich gern als Mitglied der Linken ausgibt. Aber zurück zum anderen Sven. Sven Ebert ist nicht nur politisch umtriebig, er hat auch ein eigenes Unternehmen, und zwar ein Umzugsunternehmen. Die Umzugsspedition Ebert betreibt Zweigstellen in 8 verschiedenen Städten in Ostdeutschland. Laut Website fährt das Unternehmen europaweit Umzüge. Anders als man vielleicht erwarten könnte, trennt Sven Ebert nicht immer das Politische vom Geschäftlichen. 2016 machte er zum Beispiel mit dem Namen seines Unternehmens Werbung für das Buch Umvolkung des extrem rechten Autors Akif Pirinci. Dazu nochmal Valentin Hacken von Halle gegen Rechts.
Also Sven Ebert ist schon eine Person, die hier jetzt im lokalen Kontext ihre Reichweite auch über das Unternehmen, auch über die Position in der Gesellschaft als Unternehmer deutlich nutzt, um extrem rechte Inhalte in die Öffentlichkeit zu bringen.
Im April 2019 greift Sven Ebert 2 Männer mit Pfefferspray an. Betrachtet man die Vorgeschichte, Sven Eberts Hintergrund und seine Aussagen im Gericht, liegt die Motivation für diesen Angriff auf der Hand. Er betrachtet die beiden Betroffenen als politische Gegner. Deswegen greift er zum Pfefferspray. Am Ende sieht das Gericht Sven Ebert zwar der gefährlichen Körperverletzung als schuldig an, der Richter will bei ihm aber keine politische Motivation für den Angriff erkennen. Stattdessen erklärt der Vorsitzende Richter, dass er das Verhalten der Betroffenen, also unter anderem das Klopfen an die Scheibe von Eberts Auto, nicht völlig nachvollziehen könne und teils als politisch motiviert bewerte. Wenn man ein falsch parkendes Auto sehe, dann solle man nicht selbst tätig werden, sondern das Ordnungsamt oder die Polizei informieren, findet der Richter. Der Richter erkennt zwar an, dass der Angeklagte Ebert die beiden Betroffenen unverhältnismäßig und ohne Vorwarnung mit Pfefferspray attackiert hat. Eine politische Motivation dafür kann er aber nicht erkennen. Wörtlich sagt er, Sven Ebert sei eben von aufbrausender Natur und konnte sich in dieser Situation nicht auf die Zunge beißen. Warum der Richter für die Tat des Angeklagten mit deutlicher extrem rechter Positionierung beim besten Willen keine politische Motivation erkennen möchte, bleibt fraglich. Nebenklagevertreter Philipp Köster kritisiert,
dass die politische Motivation auch meiner Meinung nach nicht richtig gewürdigt wurde. In der mündlichen Urteilsbegründung wurde eben die politische Motivation der beiden Geschädigten abgestellt, eine politische Motivation beim Angeklagten aber nicht gesehen, wobei das eigentlich auf der Hand liegend war.
Rechtsanwalt Köster betont, dass er es auch aus juristischer Perspektive für wichtig hält, rechte Motive für Straftaten im Gerichtssaal als solche zu benennen.
Es muss thematisiert werden, weil auch das Gesetz ja eben vorsieht, das Ganze in der Strafzumessung zu berücksichtigen, wenn eben solche menschenfeindlichen rechten Motivationen zu so einer Tat führen.
Nebenklagevertreterin Ile Friedmann pflichtet ihrem Kollegen bei und äußert ihr Bedauern über die fehlende Würdigung des politisch rechten Motivs in der Urteilsbegründung des Richters.
Also es ist schade, dass das Gericht das einfach nicht als politische Tat sehen möchte. Sogar die Polizei, das hatte mich ja auch überrascht, hatte das eigentlich schon so eingeordnet. Aber die Gerichte wollen das oft nicht, ne? Das ist irgendwie, die versuchen das immer aus dem Gerichtssaal rauszuhalten, obwohl das hier überhaupt sonst zu gar kein Konflikt gekommen wäre.
Dass man ohne den extrem rechten Hintergrund von Sven Ebert zu betrachten gar nicht verstehen kann, wie es zu diesem Angriff gekommen ist, das sieht auch Steffen, einer der Betroffenen des Angriffs, so.
Dieser Angriff wäre nicht zustande gekommen, der Angriff von Sven Ebert auf uns, wenn das nicht politisch motiviert gewesen wäre. Also er hat uns angegriffen, weil wir seine politischen Gegner sind und er versucht, seine Ziele mit Gewalt durchzusetzen oder er schreckt nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden. Das heißt, das wäre nicht passiert, wenn er nicht diese Ideologie vertreten würde. Und deswegen finde ich das sehr, sehr bedauerlich, dass das hier nicht zum Ausdruck gekommen ist.
Vergleicht man das Urteil gegen Sven Ebert mit solchen aus anderen Prozessen über rechte Gewalt in Halle oder Sachsen-Anhalt, dann ist es eine überraschend gute Nachricht, dass er für den Angriff verurteilt wurde. Offen bleibt am Ende die Frage, warum sich Gerichte immer wieder so sehr dagegen sträuben, rechte Motive für Angriffe als solche zu benennen.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Christian Sonnemann. Christian Sonnemann lebt im niedersächsischen Katlenburg-Lindau mit den Mitgliedern einer rechten Esoterik-Sekte zusammen, der er jedoch selbst nicht angehörte. Am 8. Dezember 2017 wird der 37-jährige Christian Sonnemann von einem Mitglied der Sekte aus sozialdarwinistischen Gründen ermordet. Der Täter wurde wegen Totschlags und Störung der Totenruhe zu 8 Jahren Haft verurteilt. Christian Sonnemann wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Klaus-Dieter Reichert. Klaus-Dieter Reichert wird in den Tagen vor dem 11. Dezember 1990 mehrmals in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg aufgesucht, geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die 3 Skinheads waren wohl beauftragt, Schulden einzutreiben. Am 11. Dezember wird Klaus-Dieter Reichert erneut aufgesucht und bedroht. Er sprang wohl in Panik aus dem Fenster, fiel 10 Stockwerke tief und starb. Der rechte Hintergrund der Täter ist nicht abschließend geklärt, da sie im Prozess lediglich als Skinheads eingeordnet wurden. Jedoch fallen die Täter durch Verbindungen in die rechte Szene, zu Neonazi-Hausprojekten und durch Volksverhetzungsvorstrafen auf. In einem Tagesspiegelartikel vom 2. Oktober 1991 heißt es, es gebe jeweils Freiheitsstrafen von 4 Jahren von 2 der Täter. Die andere Person bekam eine Jugendstrafe von 3 Jahren. Der 4. beteiligte Täter konnte wohl nicht ausfindig gemacht werden. Wir erinnern an Timo Kelke. Timo Kelke stirbt am 12. Dezember 1991, als er bei einem Raubüberfall im brandenburgischen Meurow erschossen wird. Sowohl der 20 Jahre alte Mörder, wie auch die Mittäter im Alter zwischen 20 und 29 Jahren gehörten einer Wehrsportgruppe an. Die Neonazis wollten ein Fahrzeug für einen Casino-Überfall rauben und Timo Kelke sollte dafür sein Auto überlassen. Der 29-Jährige wehrte sich und wird deshalb umgebracht. Das Landgericht Cottbus verurteilt den Haupttäter wegen Mordes zu 9 Jahren Jugendstrafe. Die Mittäter erhalten Freiheitsstrafen zwischen 3 und 15 Jahren. Timo Kelke wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Bruno Kappi. Bruno Kappi wird am 15. Dezember 1992 in Singen auf dem Weg zur Frühschicht von Neonazis brutal zusammengeschlagen, getreten und sterbend am Boden liegen gelassen. Der 55 Jahre alte Lagerarbeiter ist stark sehbehindert. Bruno Kappi stirbt gegen 5 Uhr morgens an seinen schweren Verletzungen. Weil ZeugInnen sich in Widersprüche verstrickten und ihre polizeilichen Aussagen teilweise widerrufen, kann das Gericht die Täterschaft im Fall Bruno Kappis jedoch nicht zweifelsfrei klären und spricht die angeklagten jungen Neonazis von der Mordanklage frei. Bruno Kappi wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Und zum Schluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Morgen, am Freitag, dem 16. Dezember, findet in Dresden eine Demonstration statt, unter dem Motto Freiheit für alle politischen Gefangenen, spektrenübergreifende Solidarität aufbauen. Dazu ruft Rotes Dresden auf Indymedia auf. Thematisiert werden kürzlich verhängte Urteile gegen Stuttgarter Genossinnen wegen angeblicher Beteiligung an der sogenannten Krawallnacht im Juni 2020. Lina E., die wegen handfesten antifaschistischen Handlungen seit 2 Jahren im Knast sitzt, Hausdurchsuchungen im Erzgebirge im April und weitere Fälle von Repressionen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Los geht's um 17.30 Uhr am Bahnhof Neustadt in Dresden. Am Samstag, dem 17. Dezember, findet in Chemnitz eine Knastkundgebung statt. Das Motto des Protestes ist: Mit Flinterpower durch die Knastmauer. In der Kritik stehen der Frauenknast als repressiver Staatsapparat und die Ökonomie der Geschlechterbinarität. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Frauenknast, der JVO Chemnitz, in der Thalheimer Straße 29. Weitere Infos gibt es unter www.de.indimedia.org. Am Mittwoch, dem 21. Dezember, findet in Berlin eine Kundgebung und solidarische Protestbegleitung statt. Dazu ruft soligruppe.no121.info auf. Es geht um ein Verfahren wegen angeblichem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf einer Demonstration im November 2021 gegen den Paragraphen 129 in Berlin-Moabit. Die Prozesskundgebung beginnt am 21. Dezember um 10 Uhr vor dem Gericht in der Wilsnecker Straße in Berlin. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 15. Dezember 2022. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?